Deutschlandfunk. Systemfragen.
Heute mit Stefanie Gebert, hallo, und mit einer Systemfrage, die vielleicht das ein oder andere Idealbild ordentlich ins Wanken bringt, nämlich das Bild von Europa oder speziell Deutschland, das in Zukunft mit sauberer Energie, also weg von Kohle und Erdgas, die Energiewende hinbekommt, mit grünem Wasserstoff zum Beispiel. Und idealerweise sollte das gelingen, ohne andere dafür auszubeuten oder woanders die Umwelt zu zerstören.
Es gibt immer noch keine Studien darüber, wie viel Wasser für die Herstellung von Wasserstoff gebraucht wird und welchen Einfluss das zum Beispiel auf sehr trockene Regionen haben wird. Ich glaube, die sozialen und ökologischen Kosten der Energiewende wurden bisher weder beziffert noch verstanden.
Das sagt Maria Cecilia Roa. Sie ist Professorin für Nachhaltigkeitsforschung an der Universidad de los Andes in Bogotá. Wir wollen Ihrer Frage nachgehen. Was kostet die Energiewende? Also nicht so sehr finanziell, sondern vor allem sozial und ökologisch. Welche Folgen hat etwa die Nutzung von grünem Wasserstoff für Menschen und Natur, dort, wo er vor allem produziert wird? Und droht tatsächlich ein grüner Kolonialismus, wie einige behaupten? Mirjana Jandik hat dazu recherchiert. Mirjana, weil das auch in der Wissenschaft gerade viel diskutiert wird.
Ganz genau, das wird ziemlich viel diskutiert, weil ja so klar ist, dass die Welt auf absehbare Zeit aussteigen muss aus fossilen Energien. Aber die Frage, wie genau das passieren soll, das ist noch ziemlich unklar. Und da werden gerade wichtige, auch politische Weichen gestellt. Deswegen beschäftigen sich so viele damit. Ich habe dazu erstmal mit Christina Dietz gesprochen. Die ist Professorin für internationale Beziehungen mit Schwerpunkt Lateinamerika an der Universität Kassel. Und von ihr wollte ich wissen, wie sie bewertet, wie das gerade läuft mit der Energiewende.
Ich würde sagen, das, was hier gerade passiert, ist eine Vertiefung der imperialen Lebensweise in Grün. Und das Problem ist, dass das andernorts Lebensgrundlagen und Zukunften zerstört für den Preis oder mit dem Ziel, da zerstören, damit hier Lebensweisen fortgesetzt werden können, aber CO2-arm. Und das führt nur mehr in die Ungleichheit, die globale, führt nur mehr in strukturelle Zerstörungen, führt nur mehr in Asymmetrien.
Wir kennen das ja aus der Diskussion um Lithium. Damit in Deutschland E-Autos fahren können, wird in anderen Ländern Lithium abgebaut. Und das kann dann negative Folgen für die Umwelt und auch für die Menschen vor Ort haben.
Ganz genau, weil wenn wir von Energiewende sprechen, klar, dann geht es irgendwie um Solaranlagen, um Windkraftanlagen hier vor Ort in Deutschland, die dann den Strom produzieren, der bei uns aus der Steckdose kommt. Aber wir sprechen ja auch über Lithium für Batterien, wir sprechen über grünen Wasserstoff für die Industrieproduktion. Und das gibt's einfach nicht in so großen Mengen in Deutschland, beziehungsweise lässt sich im Fall von Wasserstoff nicht in so großen Mengen herstellen.
Jetzt erklär noch mal kurz, warum das so ist. Warum geht das hier in Deutschland nicht so einfach?
Bei Wasserstoff ist ja das Ding, das kannst du nicht einfach irgendwo abbauen, sondern das muss aufwendig hergestellt werden. Das heißt, damit Wasserstoff ein Energieträger wird, muss man erstmal ganz viel Energie reinstecken. Und damit sich das dann grün nennen kann, muss diese Energie, die man reinsteckt, aus Erneuerbaren kommen. Das heißt Wind, Wasser, Sonne. Aber das gibt's halt in so großen Mengen hier nicht. Wohl aber zum Beispiel an den Küsten Lateinamerikas. Und das haben jetzt in letzter Zeit viele entdeckt. Und deswegen hat auch Deutschland so eine richtige Schamoffensive, nennt Christina Dietz, das gestartet. Denn man möchte ja vorne mit dabei sein und Hauptabnehmer sein auch von dem grünen Wasserstoff in diesen Ländern. Was dann aber in der Diskussion selten mitgedacht wird, ist, dass ja nicht nur der globale Norden aussteigen muss, sondern der globale Süden muss auch aus fossilen Energien aussteigen. Und das heißt, da werden auch Pläne für die Energiewende gemacht, nationale Wasserstoffpläne werden da gemacht. Und die Ideen und Technologien dafür, die kommen dann wieder häufig aus dem globalen Norden.
Was ja aber tatsächlich gar nichts Schlechtes sein muss, wenn das jetzt aus dem globalen Norden, sprich zum Beispiel aus Deutschland, kommt.
Nee, per se nicht. Und so pauschal von gut oder schlecht zu reden, das wird auch der Komplexität der Sache gar nicht so richtig gerecht. Aber es gibt eben schon so Grundstrukturen, weswegen manche WissenschaftlerInnen von einem neuen grünen Kolonialismus sprechen. Ich fasse da mal die drei wichtigsten Argumente zusammen. Das erste, das kommt wieder von Christina Dietz. Die sagt nämlich, dass in der Bekämpfung der Klimakrise es total viel um technologische Lösungen geht. Als wären die einzige Antwort auf all unsere Probleme. Und dabei geht halt so anderes Wissen verloren oder wird unsichtbar.
Und das hat eine koloniale Tendenz, weil das ist ja auch das, was in der Zeit des Kolonialismus sehr dominant war oder sehr leitend im Sinne des Zerstörens anderer Praktiken, anderer Lebensweisen, die vermeintlich als vor- oder unmodern galten oder als barbarisch.
Also das hieße, statt Länder mit unserer Technologie Öl abzuzwacken, machen wir das jetzt mit Wasserstoff und machen sozusagen weiter wie bisher. Aber es gibt ja vielleicht auch andere Ideen, wie eine Energiewende zu schaffen ist, vielleicht im lokalen Wissen verankert. Aber die werden eben nicht ernst genommen, diese Ideen, dieses Wissen. Was sind die anderen beiden Argumente?
Argument 2 ist die Frage nach der Augenhöhe. Und dafür habe ich mit einem ForscherInnen-Duo gesprochen vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie und von der Universidad de los Andes in Kolumbien. Eine von den beiden ist die Wissenschaftlerin, die wir ganz am Anfang schon mal gehört haben, María Cecilia Roa. Und die beiden haben verglichen, wie Deutschland und Kolumbien die Energiewende politisch gestalten. Und sie sehen da durchaus auch koloniale Tendenzen, weil die beiden Länder nämlich kooperieren, aber sie sagen eben, das ist keine Kooperation auf Augenhöhe. Johannes Thema vom Wuppertal-Institut hat mir zu Kolumbien gesagt:
Wenn jetzt der globale Norden kommt und sagt, wir machen eine grüne Energiewende, wir schaffen es aber nicht, unsere Energiebedarfe hier vor Ort lokal und erneuerbar zu erzeugen und stattdessen in die Länder des Südens geht und dort sagt, exportiert ihr doch bitte in Zukunft grünen Wasserstoff mit all seinen Konsequenzen, die das vor Ort haben kann, dann kann man vielleicht verstehen, warum manche Akteure das als Externalisierung oder sogar Kolonialismus bezeichnen.
Und seine Kollegin María Cecilia Roa, die sagt noch, und das wäre dann Punkt Nummer 3, dass eine ganz entscheidende Frage ist, wo solche Staudämme oder auch Windparks oder Solarparks gebaut werden. Das ist nämlich oft da, wo indigene Gruppen leben, die seit Jahrhunderten rassistisch unterdrückt werden.
Dankeschön, Mirjana, bis hierhin mit den Argumenten, die dafür sprechen, dass wir als globaler Norden doch wieder ausbeuten und in den Strukturen des Kolonialismus verhaftet bleiben. Es gibt aber, und das ist die gute Nachricht, Ideen, wie es anders gehen könnte. Dazu gleich noch mehr hier in der Sendung. Vorher aber machen wir es mal ganz konkret an einem Projekt fest. Und wir gehen zusammen nach Chile. Auch da weht der Wind so massiv und es gibt so viel Sonne, dass man hervorragend grünen Wasserstoff herstellen kann. Ein Hauptabnehmer dieses Wasserstoffes will Deutschland sein. Deshalb läuft dort im Moment das Pilotprojekt Haru-Oni. Am Projekt beteiligt sind das chilenische Unternehmen AME, genauso wie Porsche und Siemens Energy.
Die Anlage befindet sich also im Südzipfel von Südamerika, in Patagonien. Auf der chilenischen Seite von Patagonien, in der Nähe der Stadt Punta Arenas. Dort gibt es einige Häfen, dort ist auch der Umschlag für alle Expeditionen in die Antarktis.
Es ist eine eher unwirtliche Gegend, in der Marco Speit hin und wieder zu tun hat. Er arbeitet beim Energiekonzern Siemens Energy.
Die Landschaft dort ist sehr flach, was der Windenergie halt zugute kommt. Schafe werden dort gezüchtet vorrangig, ja, ansonsten ist das sehr karges Land, sehr flaches Land. Und zeichnet sich halt durch die sehr hohen Windgeschwindigkeiten und sehr konstanten Windgeschwindigkeiten dort aus.
Haru-Oni, so heißt die Pilotanlage, die Siemens Energy dort mit anderen Firmen gebaut hat. In den indigenen Sprachen bedeutet das so viel wie windgepeitschtes Land.
Wir haben dort eine Windturbine installiert, die halt die Windenergie zur Verfügung stellt. Aus dem erneuerbaren Strom wird dann über einen Elektrolyseur Wasserstoff erzeugt.
Es ist grüner, klimaneutraler Wasserstoff. Und der lässt sich im stürmischen Süden von Chile viel günstiger erzeugen als bei uns.
Für eine Windturbine kann man da mindestens das Dreifache an Energie aus der gleichen Turbine erzielen, ob man die jetzt bei uns oder dort unten installiert. Und das ist halt auch einer der wesentlichen Faktoren, warum man dort in diese Regionen geht.
Seit Dezember 2022 läuft die Anlage. Pro Stunde liefert sie 20 Kilogramm grünen Wasserstoff. Er wird vor Ort weiterverarbeitet zu E-Fuels, zu synthetischem Benzin und das wird dann nach Deutschland verschifft an Porsche, einen der Projektpartner. Und inwieweit profitiert Chile von Haru-Oni?
Da müssen ja auch Bauarbeiten durchgeführt werden, die Montage der Anlage. Da müssen Zulieferungen von Rohmaterial erfolgen, Rohrleitungen, Kabel. Also all das versuchen wir natürlich dort lokal auch einzukaufen und ist auch so erfolgt. Wir generieren dort vor Ort Arbeitsplätze, auch in der Zulieferindustrie.
Ferner ist die örtliche Uni forschungsmäßig eingebunden, sagt Markus Speit. Und als Nebenprodukt entsteht grünes Flüssiggas, das von einem chilenischen Unternehmen vor Ort vertrieben wird. Eines jedenfalls scheint klar, die Technik ist im Prinzip startklar, das beweist die Pilotanlage. Doch damit sich die Sache lohnt, muss man sie größer aufziehen, deutlich größer. Und das soll auch passieren.
Das Windrad hier hat lediglich 3 Megawatt Leistung. Wir würden in Folgeanlagen sicherlich in 6-7 Megawatt Bereich gehen.
Größere und stärkere Windräder und nicht nur ein paar, sondern Hunderte. Und das schon gegen Ende des Jahrzehnts.
Also da reden wir dann über Windanlagen im Bereich 2,5 Gigawatt und 500 Millionen Liter Benzin pro Jahr. Das ist tatsächlich dort unten möglich und in der Planung.
Zwar müssen Schiffe den Wasserstoff bzw. seine Erzeugnisse nach Europa transportieren, aber dennoch lohnt sich das Geschäft, meint Speit.
Die Transportkosten selber liegen unter 5% der Gesamtkosten für das Produkt am Ende des Tages und deshalb fällt das nicht so deutlich ins Gewicht.
Allerdings werden die Schiffe mit klimaschädlichem Schweröl unterwegs sein. Es dürfte Jahre dauern, bis sie auf klimaneutrale Treibstoffe umgestellt sind. Ferner gibt es Umwelt- und Naturschutzbedenken. So drohen die Anlagen, die heimische Vogelwelt zu beeinträchtigen. Und die Meerwasserentsalzungsanlagen, die es für die Wasserstoffproduktion braucht, werden konzentrierte Sole in den Ozean leiten, mit Risiken für Fauna und Flora. Die chilenische Umweltbehörde jedenfalls hat viele Fragen. Und die Betreibergesellschaft musste nun sogar eine Fristverlängerung beantragen, um den Fragenkatalog zu beantworten, sonst wird die Wasserstofffabrik nicht genehmigt. Bleibt eine Frage: Wird auch Chile etwas abbekommen von dem grünen, klimaneutralen Wasserstoff? Auf absehbare Zeit wohl kaum, denn
man muss ganz klar sagen, dass natürlich der Preishebel momentan für die Abnahme solcher Produkte dann in Europa deutlich größer ist. Und dementsprechend werden dann die Produkte anfänglich sicherlich auch zum Großteil exportiert.
Dennoch wird Südamerika profitieren, glaubt Markus Speit. Es dürften Arbeitsplätze entstehen und Zulieferbetriebe profitieren.
Gerade in diesen strukturschwachen Regionen bietet es das Potenzial für einen Industrieaufbau, dass man hier nicht unbedingt von einer Ausbeutung sprechen kann, sondern eher von einer gemeinsamen Entwicklung, die auch die Infrastruktur und die industrielle Entwicklung in diesen Regionen, wo halt die erneuerbare Energie dort vorhanden ist, dann fördert.
Grüner Wasserstoff aus Patagonien, Frank Grotelüschen mit Hintergründen zum Pilotprojekt Haruoni. Und noch immer ist Mirjana Jandig bei mir im Studio. Mirjana, wir haben gehört, wie deutsche Unternehmen wie etwa Siemens Energy sagen, wie auch die Bevölkerung vor Ort von so einem Großprojekt profitieren sollte. Wie glaubwürdig sind solche Beteuerungen? Was wissen wir da aus der Forschung?
Also genau können wir das nicht sagen, weil ja Wasserstoff noch so neu ist. Aber wenn wir in bisherige Studien gucken, dazu wie zum Beispiel Windparkprojekte bisher gelaufen sind, dann müssen wir, glaube ich, sagen, so besonders glaubwürdig ist das nicht. Weil es eben sehr oft so läuft, dass Arbeitsplätze vor Ort versprochen werden, lokale Investitionen, dass die Regionen vor Ort profitieren sollen. Und ich habe dazu mal mit Felix Dorn gesprochen und ihn danach gefragt. Der forscht nämlich gerade zu grünem Wasserstoff, allerdings in Argentinien und Kolumbien. Und der hat gesagt, es gibt da schon Unterschiede, wie das in den jeweiligen Ländern läuft. Das hat dann zum Beispiel damit zu tun, wer ist gerade politisch an der Macht oder wie viel Einfluss haben bestimmte Unternehmensgruppen. Aber an so manchen Versprechungen zweifelt er doch ganz grundsätzlich.
Das Problem dabei ist natürlich, wie arbeitsintensiv ist am Ende ein Windpark, wenn er mal steht. Und was für Jobs werden da geschaffen? Sind das wirklich Jobs, die am Ende Mapuche-Tehuelche-Gemeinschaften betreffen oder nicht? Daran lässt sich sicherlich zweifeln.
Die WissenschaftlerInnen, mit denen ich jetzt gesprochen habe, die sagen alle nicht, deswegen muss man solche Projekte jetzt komplett lassen. Aber sie sagen eben schon, dass hier Machtungleichheiten ziemlich deutlich zutage treten.
Gut, also diesen Punkt halten wir fest. Machtungleichheit ist ein Problem. Wenn es aber trotz aller Kritik weiter diese Projekte und auch diese Kooperationen geben soll, wie könnten oder sollten die dann idealerweise ablaufen?
Zuerst mal müssen wir uns eine ganz zentrale Frage stellen. Und zwar, wofür braucht es eigentlich den Wasserstoff, der da in anderen Ländern produziert werden soll? Und wie viel davon brauchen wir wirklich? Und dahinter steht ja eine viel größere Frage, nämlich wie wollen wir eigentlich leben? Johannes Thema vom Wuppertal-Institut, der promoviert zum Konzept der Suffizienz. Und dabei geht es im Grunde um einen Kulturwandel. Also wir stellen so unsere ganze Idee einmal auf den Kopf. Wir fragen jetzt nicht mehr, wie viel Energie brauchen wir, sondern wie viel Energie ist überhaupt da oder lässt sich herstellen. Und du hast ganz am Anfang ja schon mal die E-Autos angesprochen, ne? Da müssten wir uns jetzt also fragen, muss denn wirklich jeder, der es sich leisten kann, auch ein E-SUV fahren?
Unsere Aufgabe im globalen Norden ist, den Energieverbrauch auf ein nachhaltiges Niveau zu begrenzen, um so auch den Druck wegzunehmen, dass immer mehr Energie produziert werden muss. Sowohl hier bei uns als auch bei potenziellen Exportländern. weil so auch dort die Energiewende erschwert werden könnte. Um den Verbrauch also so zu reduzieren, dafür braucht es zwar individuelle Entscheidungen hier, aber das sind nicht Lifestyle-Changes, die irgendwie vom Himmel fallen, sondern diese Entscheidungen finden innerhalb von politischen Rahmenbedingungen und Infrastrukturen statt, zum Beispiel für Mobilität oder für Wohnen.
Das heißt, diese politischen Rahmenbedingungen, die müssen geschaffen werden, damit es überhaupt möglich ist, beim ganz normalen Wohnen oder von A nach B kommen, weniger Energie zu verbrauchen.
Das klingt ja alles sehr logisch, ne? Das leuchtet einem sehr schnell ein, aber dieses Konzept Suffizienz wird bisher kaum in politischen Entscheidungen berücksichtigt. Oder täusche ich mich da?
Nee, da täusche dich nicht. Das wird tatsächlich fast gar nicht berücksichtigt. Es gibt so ein paar Ausnahmen, die Hoffnung machen. Frankreich zum Beispiel, die haben das 2022 in den Regierungsplan integriert, Suffizienz. Und dieser Regierungsplan, der ist nicht bindend. Aber immerhin ist es ein erster Schritt, dass tendenziell politische Entscheidungen danach ausgerichtet sein müssen, den Nettoenergieverbrauch zu senken. In der Theorie würde man dann überhaupt gar nicht so viel Wasserstoff brauchen und damit halt auch die Kapazitäten in anderen Ländern weniger belasten.
Wir hatten ja auch darüber gesprochen, dass Länder des globalen Nordens, also auch wir hier in Deutschland, häufig den Fokus auf technische Lösungen haben und andere Möglichkeiten und das Wissen auch der lokalen Bevölkerung oft links liegen lassen. Aber da gibt es Beispiele, wie es anders geht, ne?
Genau, da bin ich auch auf was gestoßen, was ich total spannend fand, nämlich die Idee der gemeinschaftlichen Energien in Kolumbien. Also das bedeutet, dass Gemeinden in Dörfern oder in Stadtvierteln ihre Energie selber organisieren, selber verwalten und zwar so, wie sie es brauchen. Das hat mir Juan Pablo Soler erklärt. Der ist Forscher bei der kolumbianischen NGO Sensat Agua Viva und setzt sich in einer kleinen Gemeinde im Nordwesten von Kolumbien gegen einen Staudamm ein, weil er sagt, der sei riskant für Mensch und Natur. Und vor Ort bauen sie aber auch konkret ein anderes Energiemodell auf, mit Photovoltaik und mit Biokompostoren zum Beispiel. Und er sagt aber, es ist jetzt nicht damit getan, einfach diese Sachen aufzustellen.
Wir haben Fortbildungen organisiert, um die Technik zu verstehen, die Physik und Chemie dahinter. Um auch mit der Vorstellung aufzuräumen, dass Leute vom Land davon nichts verstehen. Wir wurden mal kritisiert, dass unser Projekt nicht nachhaltig sei, weil man ja Physik und Chemie dafür braucht. Da frage ich mich, welche Vorurteile haben die Leute? Wer sagt, dass wir das nicht lernen können?
Es geht da also um mehr als nur die Energieversorgung, höre ich daraus. Hat das auch was mit diesem anderen Wissen, wie wir es jetzt die ganze Zeit hier nennen, zu tun, von dem wir vorhin ja auch gesprochen haben?
Genau, also ganz zuvorderst geht es auch erstmal um sozialen Zusammenhalt. Juan Pablo Soler sagt, es bringt jetzt nichts, wenn der Staat einfach kommt und da Solarpaneele zur Verfügung stellt, sondern es braucht einen gemeinschaftlichen Prozess, wo auch das Wissen darüber weitergegeben wird. Und inzwischen seien das vor allem Frauen, die diese Sachen in die Hand nehmen. Und was für mich auch noch neu war, ist, dass sie Energie jetzt nicht nur verstehen als das, was aus der Steckdose kommt, sondern viel breiter.
Empezamos a plantear y entender.
Energie ist nicht nur Elektrizität. Energie ist nicht nur Öl und Gas. Energie sind auch unsere Nahrungsmittel. Unser Körper ist Energie. Auf diesem Verständnis bauen wir unsere gemeinschaftliche Energieversorgung auf.
Wenn wir jetzt zum Schluss nochmal zuspitzen und zu der Ursprungsfrage dieser Systemfragen zurückkehren, was würdest du sagen, geht Energiewende ohne Energiekolonialismus?
Ich würde sagen, theoretisch ja, das geht auf jeden Fall. Aber es bräuchte dafür wirklich eine ganze Reihe an Veränderungen auf verschiedenen Ebenen. Dass wir global gesehen technologische Lösungen brauchen, ja, klar. Aber ich glaube, wir sind nicht gut beraten, wenn wir uns nur auf die verlassen. Sondern stattdessen sollten wir auch andere Sachen machen, wie zum Beispiel Suffizienz in Regierungsstrategien integrieren oder auch von so alternativen Energiemodellen lernen.
Dankeschön, Mijana Jandik. Mir ist jetzt vor allem noch im Kopf geblieben, dass wir umdenken und eine nachhaltige Energiewende schaffen müssen. Und das bedeutet wohl auch so ganz profan, dass wir nicht einfach weitermachen wie bisher, sondern dass es auch um Verzicht gehen wird. Und wer jetzt noch mehr Hintergründe zu grünem Wasserstoff sucht, das Team der Sendung Forschung aktuell hat viele Fakten dazu versammelt. Und Ende des Jahres lief auch ein Hintergrund zu diesem Thema hier bei uns im Deutschlandfunk. Alles gut zu finden im Netz unter deutschlandfunk.de. Ich bin Stefanie Gebert. Danke fürs Zuhören.